Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die 147. Episode. Seit Sonntag gilt weitestgehend keine Maskenpflicht mehr, außer es wird durch die Hausregeln anders vorgeschrieben. Meine Kollegen aus der Lokalredaktion waren in der Stadt unterwegs und das Bild ist gemischt. Die einen tragen sie lieber noch weiter, die anderen sind froh, sie los zu sein und wieder andere haben gar nicht gemerkt, dass es überhaupt neue Regeln gibt. Mehr dazu finden Sie auf ksta.de. Wir schauen jetzt aber, was sonst so in Köln los ist. Unsere Themen für den 4. April. Wölki bezeichnet den Papst als alten Mann. Wie geht es mit dem Kölner Kardinal weiter? Run auf Katalysatoren. Die Zahl der Diebstähle aus und an Autos ist massiv angestiegen. Und?
Ich komme aus der Stadt mit K. Schalalalala. Schalalalala.
Der Moderator Amius Habdu hat in Talk mit K über den Benefizabend Wir sind da, Geflüchtete aus der Ukraine und die Hilfsbereitschaft in Köln und auch über seine eigene Flucht aus Eritrea gesprochen.
Schlagzeilen.
Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg oder kurz VRS könnte das 9-für-90-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr innerhalb von 4 Wochen einführen, wenn die Rahmenbedingungen feststehen. Sobald Fragen wie die Finanzierung, die Kundengruppen und die zeitliche und räumliche Gültigkeit geklärt seien, könne man ein Tarifangebot erarbeiten. Das sagte VRS-Geschäftsführer Michael Vogel bei der Vorstellung der Bilanzzahlen für das Jahr 2021 in Köln. Die Osterferien starten dieses Wochenende. Zudem gilt seit dem 27. März der Sommerflugplan. Der Flughafen Köln-Bonn rechnet deshalb mit einem starken Anstieg der Passagierzahlen in den kommenden Tagen und Wochen. Die Vorbereitungen dafür liefen auf Hochtouren, heißt es vom Airport. In den Osterferien erwartet der Flughafen rund 450.000 Fluggäste. Das sind 7-mal mehr als in den Osterferien 2021 und 75% des Vergleichszeitraums vor der Pandemie. Der Spitzentag ist laut Flughafen voraussichtlich Karfreitag mit knapp 29.000 erwarteten Reisenden. Der Biocampus Cologne soll weiter wachsen. Das Gewerbegebiet in Köln ist eines der wenigen, die noch Kapazitäten haben und zudem auch noch im Besitz der Stadt. Der BCC schreibt inzwischen schwarze Zahlen, was in seinen Anfängen alles andere als gelang. Derzeit sind dort 34 Unternehmen mit 1.100 Beschäftigten tätig. Laut einem Masterplan, den Geschäftsführer André Van Hall erstellen ließ, könnten bis zu 170 große und kleine Firmen 5.000 Jobs bieten. Dafür müsste aber gebaut werden. Die Stadt müsste laut Van Hall einen hohen zweistelligen Millionenbetrag investieren. Dafür wirbt er jetzt bei Politik und Verwaltung. Die Signale aus dem Rathaus seien bisher positiv. Die Frage, ob Rainer Maria Wölki weiter der Kölner Kardinal bleiben darf oder nicht, ist immer noch offen. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
Kirche.
Vor kurzem hatte Kardinal Rainer Maria Wölki seinen ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Beurlaubung und jetzt am vergangenen Wochenende war er vor dem Diözesanpastoralrat und hat dort wohl ziemlich gepunktet. Mir ist jetzt Joachim Frank zugeschaltet. Womit hat er denn gepunktet? Was hat er richtig gemacht?
Also er hat es als erstes Mal geschafft, die massiven Widerstände gegen ihn in dem Gremium bis auf Weiteres abzubauen und so diese erbetene zweite Chance auf die Spur zu kriegen. Das ist ihm wohl mit einer sehr emotionalen Ansprache gelungen. Teilnehmer berichten, sie hätten ihn da zum ersten Mal nicht so distanziert, sondern eher persönlich erlebt, also dass er sich auch so persönlich eingebracht hat. Das war so auf der atmosphärischen Seite. Und auf der sachlichen Seite ist er einigen Rufen nach Reformen im Erzbistum entgegengekommen, die auch, gerade auch aus diesem Gremium laut geworden waren. Da geht es um bestimmte Formen der Seelsorge, die jetzt verändert werden sollen. Da geht es um das kirchliche Arbeitsrecht, dass zum Beispiel Homosexuelle, die heiraten und im kirchlichen Dienst sind, nicht mehr, wie es bisher ist, mit der Kündigung bedroht sind. Und es geht um den Umbau der Bistumsverwaltung und die Ablösung seiner rechten Hand, des Generalvikars Markus Hofmann, der jetzt seit einigen Jahren, nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal, aber auch sonst in seiner Amtsführung massiv in der Kritik stand. Und also indem er sich jetzt von dem trennt und die Möglichkeit eines Neuanfangs schafft, ist das vielleicht auch so ein bisschen das Signal, ja, wir ziehen mal neue Seiten auf. Ob das geht, indem man nun ausgerechnet die rechte Hand abhackt, die eigentlich fest verbunden ist mit dem Erzbischof selbst, das ist immer noch die Frage.
Es scheint sich also immerhin jetzt mal was zu tun im Erzbistum Köln. Aber das Wochenende war nicht nur positiv für Wölki. Er soll nämlich in diesem Rat auch gesagt haben, der Papst sei ein alter Mann und realitätsfremd. Das hatte die deutsche Presseagentur berichtet. Was hat es denn damit auf sich?
Die beiden Ausdrücke sind wohl so gefallen in der Runde. Es versichern aber Teilnehmer und natürlich allen voran Wölki selbst, dass das auf gar keinen Fall despektierlich oder abschätzig gemeint gewesen sei, sondern der Versuch, die Gemengelage im Vatikan im Zusammenhang mit seiner Beurlaubung so etwas zu erklären. Man kann sich jetzt immer fragen, ob es sinnvoll ist, den Papst als alten Mann zu bezeichnen und das irgendwie in eine geartete Form der Erklärung bringen, warum er mit seiner Beurlaubung, so wie das gelaufen ist, so nicht zufrieden war. Aber es war zumindest jetzt mal der Versuch, sich da selber wieder aus der Schusslinie zu nehmen mit einer Erklärung, er habe den Papst damit nicht irgendwie schlecht machen wollen, was übrigens auch ziemlich dumm wäre, denn immer noch steht ja die Annahme oder Ablehnung seines Rücktrittsangebots durch den Papst aus. Und wenn er dann tatsächlich in Köln durch die Gegend laufen würde und offen sagen würde, vor 70 Leuten, dass mit dem Papst ja wohl nicht mehr so richtig zu rechnen sei, weil er alt und realitätsfremd sei, dann könnte der Papst ja sagen, okay, dann zeige ich dir mal, wie Realität geht und setzt ihn eben doch ab.
Apropos Rücktrittsangebot, wie sieht's da jetzt gerade aus? Wie wahrscheinlich ist es noch, dass das angenommen oder abgelehnt wird?
Das ist offen. Beim Papst weiß man nie ganz genau, was passiert. Die nächsten Wochen werden allerdings in Köln nochmal spannend werden, denn auch das zeichnete sich schon am Wochenende ab. Es stehen massive finanzielle Unregelmäßigkeiten im Raum. Der Umgang mit einem millionenschweren Bistumsvermögen, mit dem Wölki unter anderem ein Lieblingsprojekt, eine theologische Hochschule als Konkurrenz zu den staatlichen Universitäten finanziert hat, wobei an den Aufsichtsgremien mit unklaren Vertragskonstruktionen und Kritiker fürchten oder auch unterdessen die Aufsichtsgremien im Bistum selbst fürchten, dass ein Sondervermögen, das bis vor kurzem noch ungefähr 20 Millionen umfasst hat, durch allerlei Ausgaben von Wölki jetzt leer zu laufen droht. Und beim Geld hört ja bekanntlich der Spaß auf, auch in der Kirche.
Vielen Dank an unseren Chefkorrespondenten Joachim Frank. Mehr Informationen gibt es dazu natürlich auf ksta.de und über den Link in unseren Shownotes.
Kriminalität.
Die Zahl der Autodiebstähle an- und aus Fahrzeugen in Köln ist deutlich gestiegen. Während es 2020 noch 7.170 waren, waren es im vergangenen Jahr schon 8.275. Mir ist jetzt Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Tim, es sind Diebstähle an- und aus Fahrzeugen, also es sind nicht die Fahrzeuge selbst, die gestohlen werden. Aber was genau wird denn da jetzt gestohlen?
Die Polizei unterscheidet da derzeit fünf große Felder, die sie als Zahlentreiber in der aktuellen Statistik bezeichnen. Da wären erstens Katalysatoren, die unheimlich begehrt sind bei Dieben. Auf den ersten Blick vielleicht rätselhaft, aber wenn man weiß, dass in Katalysatoren gerade älterer Fahrzeugmodelle sehr viel Edelmetall verbaut ist und man damit bei den derzeit hohen Rohstoffpreisen viel Geld verdienen kann, dann erklärt sich der Run auf diese Bauteile vielleicht. Zweitens haben es Täter auf Handwerkerfahrzeuge abgesehen, genauer gesagt auf die Werkzeuge, die darin aufbewahrt werden. Also alles, was einen Motor hat und qualitativ hochwertig ist, ist für die Diebe interessant, wird dann auf Flohmärkten verkauft oder übers Internet oder geht Richtung Osteuropa, um es dort zu verkaufen. Der dritte Zahlentreiber sind Kennzeichen, die von Autos abmontiert werden, um sie an das eigene dran zu schrauben. Zum Beispiel, wenn man die Versicherung betrügen möchte oder wenn man keinen Führerschein hat oder wenn man vorhat, eine Straftat zu begehen, Benzindiebstahl möglicherweise. Das vierte große Feld sind Zustellerfahrzeuge. Wir kennen das. Paketboten stellen ihre Transporter kurz an der Straße ab, liefern Pakete aus und lassen das Fahrzeug offen oder schließen nicht ab. Und wenn sie wiederkommen, ist dann ihr Handy gestohlen, das Portemonnaie oder auch Pakete. Und das fünfte Feld sind Trickdiebstähle, wo der Fahrer oder die Fahrerin von einem Täter abgelenkt werden, während ein Komplize zum Beispiel die Handtasche vom Sitz klaut.
Was weiß die Polizei denn über die Täter? Kann man das irgendwie eingrenzen?
Das sind verschiedene Gruppen. Die Katalysatorendiebe ordnet die Polizei der Gruppe der Schrottsammler und Schrottdiebe zu, die auch sonstiges Altmetall stehlen, um es bei Schrotthändlern zu Geld zu machen. Die Kennzeichendiebe haben völlig unterschiedliche Motive und sind als eine Gruppe nicht zu fassen. Bei den Paket- und Trickdieben hat die Polizei Hinweise oftmals auf Täter algerischer Herkunft. Das weiß die Kripo aus bisherigen Verfahren und von Wohnungsdurchsuchungen, bei denen Beute festgestellt wurde. Das sind auch die Täter, über die ein Polizeibeamter im Interview sagt, die gehen durch die Stadt mit offenen Augen und schlagen bei günstiger Gelegenheit zu. Das ist für die wie shoppen gehen.
Krass. Was für Tipps gibt denn die Polizei zur Prävention? Also sowohl, dass man selbst eben nicht beraubt wird, aber auch, um vielleicht den Diebstahl zu verhindern bei anderen Menschen.
Ja, sich selbst zu schützen ist bei diesen genannten Dingen sehr schwierig. Also ein Handwerker zum Beispiel hat natürlich oft keine Zeit oder Gelegenheit oder schlicht auch nicht die Lust und die Kraft, abends nach einem langen Tag 150 Kilo Werkzeug in den Keller zu tragen und morgens wieder einzuladen, sondern die lassen das Werkzeug über Nacht im Auto. Und da gibt es auch nicht immer eine abschließbare Garage für oder ein abschließbares Firmengelände. Die Polizei empfiehlt einfach grundsätzlich allen Kölnerinnen und Kölnern aufmerksamer zu sein und beim kleinsten Störgefühl die 110 zu wählen. Zum Beispiel, wenn man sieht, wie tatsächlich passiert, dass mitten in Lindenthal mittags um 14 Uhr jemand unter einem geparkten Auto liegt und daran rumsägt, weil er den Katalysator haben will. Oder wenn zwei Typen auffällig um ein Fahrzeug rumschleichen. Also alles, wo einem das Bauchgefühl sagt, da könnte was nicht in Ordnung sein, lieber die Polizei rufen, als weiterzugehen und 2-3 Tage später zu erfahren, dass da tatsächlich ein Diebstahl stattgefunden hat und man nicht reagiert hat.
Vielen Dank, Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion. Mehr Informationen zu den Diebstählen aus und an Fahrzeugen in Köln gibt's auf ksta.de oder über den Link in unseren Shownotes.
Reingehört.
Am Samstag findet in den Satori-Sälen ein Benefizabend für Geflüchtete statt. Mit dabei sind zum Beispiel Kasala, Annette Frier und Nicole Staudinger. Organisiert wurde der Abend von Max Giesinger, der natürlich auch selbst auftritt, und Amy Eshabdu. Der Kölner, den viele als Moderator der Vox-Sendung Höhle der Löwen kennen, hat mit meiner Kollegin Sarah Brasak im Podcast Talk mit K gesprochen. Dabei hat er nicht nur das Programm der Benefizveranstaltung vorgestellt, sondern auch über die aktuelle Hilfsbereitschaft in Köln und auch seine eigene Flucht aus Eritrea gesprochen.
Also zunächst einmal erkenne ich auch da wieder meine Geschichte, unsere Geschichte der Familie Habtu. Auch wir sind nach Deutschland gekommen, geflüchtet nach Köln. Und es gab, ich habe den Nachnamen leider vergessen, aber es gab den lieben Gerd. Gerd und seine Familie waren solche Menschen, wie sie jetzt da sind, die am Bahnhof sind und die Menschen entgegennehmen und ihnen ein Zuhause geben. Und das erstmal muss man sich dafür bedanken.
Er selbst war erst 1,5 Jahre alt, als er mit seiner Familie nach Köln gekommen ist. Zu der Zeit herrschte Krieg in Eritrea. Sarah Brasak hat ihn auch gefragt, ob es in seiner Familie so etwas wie ein Kriegstrauma gibt, einen Schmerz, der bleibt.
Ein Kriegstraumata? Ja, natürlich. Wir sind nach Deutschland gekommen und meine Eltern, kannst du mir eins glauben, wollten ja gar nicht so lange bleiben. Sie wollten ja zurück und das sind ja Sätze, die wir jetzt auch von vielen Ukrainerinnen und Ukrainer hören. Sobald der Krieg zu Ende ist, wollen wir wieder zurück. Und ich würde es ihnen so sehr wünschen und ich glaube auch dran. Ich bin der ewige Optimist. Aber die haben natürlich alle diese Bilder vor Augen. Diese Bilder, von denen meine Eltern uns garantiert nichts erzählt haben. Aber wir genau wissen, also um das nochmal zu sagen, die Zelle, in der mein Vater gearbeitet hat, da ist fast jeder gestorben.
Zur Erklärung, Habtus Vater war in Eritrea im politischen Widerstand aktiv. Das war letztlich auch der Grund, warum sie fliehen mussten. Den ganzen Podcast gibt's auf ksta.de oder die Podcast-Plattform ihrer Wahl. Karten für den Benefizabend am Samstag gibt es noch, die kosten 149 Euro. Dafür gibt's dann aber auch ein großes Line-up, Essen und Trinken und die Einnahmen werden gespendet. Mehr Infos unter wirsinddaa.köln. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Damit verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und bleiben Sie gesund. Tschüss!
Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.